so viel gegeben. Wir sind dir treu und werden's immer sein.
Also ich sitze hier im grünen Jäger mit Bruno Rekers. Und das war echt ein schöner Zufall. Ich habe ihn im Zug getroffen nach dem wunderschönen Union-Spiel, Union Berlin 4:2. Und jetzt sitzen wir hier in ein Lokal. Das ist ein, ich würde sagen, ein Gründerzimmer. Oder was ist das für ein Zimmer, Bruno?
Ein Ahnenzimmer, würde ich sagen.
Ahnenzimmer. Das sind ganz tolle Bilder von den besonderen Mitgliedern dieses Hauses, die über die Jahre ihre Treffen hier gehalten haben am runden Tisch, an einem wunderschönen, was ist das für ein Tisch, Eiche oder?
Holztisch.
Holz, ja, es war auf jeden Fall eine große Holzplatte. Und ich hatte mir erst ein kleineres Tisch ausgesucht und dann hat der Bruno gesagt, nein, wir sind Borussen, wir sitzen an einem großen Tisch. Und das ist auch richtig, denn es gibt keinen anderen Verein als Borussia Dortmund und Borussia muss sich niemals klein machen. Bruno, sagst du mir mal, du bist Osnabrücker eigentlich oder wie bist du nach Osnabrück gekommen?
Nein, ich wohne jetzt seit 40 Jahren in Osnabrück.
Ja.
Komme ursprünglich aus Rünte, Bechkheim, Rünte, 30 Kilometer von Dortmund entfernt.
Ja.
Dadurch bin ich auch BVB-Fan geworden.
Mhm, Bergkamen Richtung, ne? Und wenn ich fragen darf, Bruno, kannst du auch natürlich gar nichts zu sagen. Wie ist dein Alter?
Ich bin 67.
Du bist 67 Jahre. Und seit wie lange gehst du zur Borussia?
Mein erstes Spiel war am 20. November 1965 gegen den Meidericher SV.
Wunderbar. Dann hat der Bruno ein wunderschönes Ordner mitgebracht. Also wirklich toll. Und ganz vorne drauf ist ein Bild von Lars Ricken, 1997 mit dem Champions League-Pokal. Ja, früher war das halt, also man hatte schon das Gefühl, früher konnte jeder fast ein Lied anstimmen oder einfach mitmachen und wann kam das dann, sage ich mal, ein bisschen mehr organisiert dann im Stadion, dass da schon diese Gruppierungen, sage ich mal, so organisiert waren, Choreografien und so weiter?
Ach, Choreografien, die kamen erst vor 10 Jahren oder so.
Ja.
Aber die organisierte Stimmung, ach, das war 80er Jahre irgendwann. Das ist mehr. Sonst, früher war Rote Erde zum Beispiel noch. Dann standen da die Wittener, da standen die Kastrupper, da standen die. Und dann fing eine Gruppe an zu singen und alles habe ich gemacht.
Ja.
Aber dann irgendwie einer fing dann mal an, BVB zu schreien und alles schrie mit. Das war mal der, mal der.
Immer so BVB.
Ja. Ne? Ja. Der war ganz verschieden. Irgendeiner Lust hatte oder meinte, er müsste jetzt machen.
Ja.
Der hatte gemacht und dann zog die anderen mit oder haben es sein lassen. Ne? So war es.
Ja. Und, dann so Mitte der 80er Jahre, wie entwickelte sich das, dass auf einmal, ich meine, ich kann mich erinnern, als ich kam das erste Mal 82, 83 im Stadion, war ich noch ganz klein mit meinem Stiefvater Erhard, der aus Özbül kam. Mhm. Und ich bin auch damals zum Training gegangen und da waren auch also ganz nahbar die Spieler und die Trainer und so. Ich kann mich noch perfekt erinnern, du wirst mir das gleich sagen können, die erste Saison. Aber zwar nicht die erste Saison, aber eine Saison kann ich mich sehr gut erinnern. Da habe ich ein Autogramm bekommen von Tippenhauer auf meinem Trikot hinten drauf. Aber ich kann mich nicht erinnern, welche Saison das war. Das war
Tippenhauer war mit Konietzka, das war.
Genau, mit Timo Konietzka, genau. Das war so Mitte der 80er, ne?
Ja, ich glaube, war sogar Anfang der 80er.
Ja.
Und dann weiß ich noch, bei einem Spiel.
Ja.
Ich behaupte immer, es war Karlsruhe, einige behaupten, es war Braunschweig. Da haben sie alle geschrieben, Trainer, Vorstand, Tippenhauer raus.
Genau, und da war ich auch beim Spiel. Und wir waren unter der Südtribüne, haben wir uns auf den Betonboden gesetzt und haben einfach alles blockiert. Mhm. Da waren wir bestimmt 1000 Fans und haben die ganze Zeit nur das gerufen. Ne? Ja. Vorstand, Tippenhauer, Konietzka raus.
Die Vorstand, Trainer, Tippenhauer raus.
Genau, und das war so Mitte der 80er, das war ein riesen. Der Verein war in einer riesen schlechten Situation.
86 muss das gewesen sein.
Genau.
Oder 85.
Genau.
Da hat der Konietzka hat aus der Schweiz den André Egli gebracht.
Ja, und von FC Zürich.
Ja, und Egli hat gegen Werder Bremen am letzten oder vorletzten Spieltag, das war der letzte Spieltag gegen Bremen, das 2-0 geköpft und dadurch waren wir gerettet.
Ja, Andy Egli.
Ja.
Brutal aussehender Kerl, ne? So, ja. So voll so einen dicken Kopf hat er gehabt, ja, so richtig, ja, so ein richtiger Urschweizer, ne? Und zu der Zeit waren es ganz andere Helden, also dann war der Rolli Russmann da, dann war der Lolo Huber war da, Heike Immel, die ganzen Jungs, ne? Das war eine ganz andere Mannschaft, ja. Aber zu der Zeit, also 80er Jahre, da war das noch nicht wirklich organisiert und da fing das erst an. Und ich war selber ab und zu, dann mit so 15, 16, war ich dann selber auch in Block 13 oder Block 14. Warst du immer selber im Block 13 oder Block 14?
Immer im Block 14 gewesen.
Bist immer also richtig im Epizentrum von der Südtribüne gewesen?
Nee, ich war immer 12, 13.
12, 13.
Ich war immer in 14.
Ja, und kannst du mir so sagen, in den 80er Jahren, wer war so im Block 13, 12, 13 da? Also wo das noch nicht so organisiert war? Welche Gruppierungen oder Fanclubs waren da?
Kann ich gar nicht sagen.
Oder was hat sich da getan zu der Zeit?
Ich bin immer, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe am Borsigplatz, war unsere Stammkneipe, wir haben gesoffen bis 2 Uhr.
Welche, die Westfalenschenke?
Nein, die gibt es nicht mehr, die Kneipe heute.
Ja.
Kronenquelle hieß sie.
Kronenquelle, war das von Erbse?
Nein. Und da waren wir bis um 14.05 Uhr ist die U-Bahn, die Straßenbahn gefahren. Dann waren wir erst immer um 2:30 an der Nikolaikirche, bis wir dann im Stadion waren. Dann nach dem Spiel sofort zurück.
Gab es einen Marsch zu der Zeit oder ist man einfach zu Fuß gegangen?
Nee, wir sind immer mit Straßenbahn.
Straßenbahn. Und die, wenn ich mich recht erinnere, waren die Straßenbahn immer rammelvoll mit Fans. Ne? Da hat man auch gesungen und Bierchen getrunken und so. Habe ich so in Erinnerung.
Das war hinten am Borsigplatz. Wir waren am Borsigplatz. Wir sind dann auch mit der ersten Bahn meist zurückgefahren. Wir waren dann ziemlich früh wieder im Trinkhaus.
Ja.
Und, ja.
Und so, und ich habe das so in Erinnerung, vielleicht korrigierst du mich, dass, wenn es nötig ist, dass es zu der Zeit teilweise bei manchen Spielen wirklich auch nur 20.000 Leute waren. Ja. Also so gegen Arminia Bielefeld oder FC Homburg oder solche Mannschaften. Also es waren ganz oft sehr, sehr wenig Zuschauer, ne?
Das fing doch erst an in Dortmund mit den Zuschauerzahlen allgemein Anfang der 90er Jahre. Bis dahin haben wir gespielt vor 18.000, 20.000 Zuschauern.
Richtig, genau, aber auch regelmäßig. Ne?
Regelmäßig.
Und ich hatte tatsächlich eine Dauerkarte, aber bei mir fing das an mit diesen Pappkarten, wo da Stiftspilz draufsteht, den du mir auch vorhin gezeigt hast. Ja. Und kannst du dich noch erinnern, es gab überall an den Tabakläden gab's ein Poster, da stand Westfalenstadion und dann stand ein weißer Balken und dann stand der Name, wurde gedruckt, des Gegners. Und man konnte an den Tabakladen konnte man eine Eintrittskarte kaufen für Stadion.
Da waren aber nur 3-4 Läden.
Ja, und ich hab damals meine erste Karte habe ich für 4 D-Mark gekauft. Ja, ja. 4 D-Mark Kinderkarte.
Klar, als ich gegangen bin, meine ersten Spiele kosteten, war noch Rote Erde, Kinderkarte 1 Mark, Jugendkarten 2 Mark, Erwachsene 4 Mark.
4 Mark, ja, kannst du mal sehen. Ne? Und wann war das? Welches Jahr?
65.
65. Also mein erstes Spiel war dann 82 und zwischen, also das Preis des Erwachsenenpreis von 65 war mittlerweile der Preis für Kinder 1982, 83. Also es war nicht sehr viel teurer geworden, der Fußball in der Zeit.
Ja.
Und ich kann mich auch sehr gut erinnern, dass man auch eine Tageskasse eine Karte kaufen konnte fürs Stadion in den 80er Jahren. Ne? Und wenn du sagst, Bruno, dass das Organisierte war Mitte der 80er Jahre, was meinst du damit? Dass ein paar Lieder organisiert waren, dass man ein paar Lieder angestimmt hat?
Das fing an mit den Fanclubs. Ja, der erste Fanclub ist ja gegründet worden, weil Borussia pleite war.
Borussia pleite war.
Ja, also kurz vor der Pleite.
Das war auch dieses Jahr mit Tippenhauer Konietzka Ross, da waren wir sehr nah dran. Ne?
Ja, und das war jetzt 74, da hat der Präsident gesagt, der Heinz Günther.
74 auch, ne? Ja, genau. Da waren wir zweite Liga.
Da hat der Heinz Günther auf der Jahreshauptversammlung gesagt, Leute, wir brauchen Kohle, kauft euch Jahreskarten. Wer keine Kohle für die Jahreskarte hat, kann sich einen Kredit nehmen. Das hat Heinz Günther gesagt.
Und der Kredit sollte vom Verein kommen?
Nein. Du solltest einen Kredit an der Bank nehmen, um eine Jahreskarte zu kaufen, dann musst du ja Geld kriegen.
Zu der Zeit kam natürlich das Westfalenstadion dann, 74 oder es wurde 73 schon eingeweiht?
74, 2.
74, April. Genau. Und gegen S04. Und wir haben, glaube ich, sogar verloren, das erste Spiel, ne? Genau. Ja, ich glaube, es gibt 3-1.
Da war ein Spieler mitgespielt, der war gar nicht mehr bei Borussia.
Ja, ja.
Arnold Wosab, den haben sie ausgeliehen für das Spiel von Rot-Weiß Lüdenscheid.
Und wenn ich mich nicht irre, an diesem Tag hat es auch ein Damenspiel gegeben.
Ja, die haben vorher gespielt.
Die haben vorher sogar gespielt.
Also die haben auch das erste Tor geschossen. Kein Brauer geschossen, das war einer von den Damen.
Aber es war tatsächlich nicht Borussia Dortmund-Damen. Ne? Es war, was war das denn? Gar nicht. War das diese...
Ich glaube, Waltrop gegen Mengede.
Mengede, ja.
Mengede gegen... Ich weiß nicht,
also man kann schon sagen, dass Damenfußball in Dortmund auch eine Tradition hatte. Ich glaube, sie hatten sogar einige Jahre lang einen Bundesliga-Verein in Dortmund, in Brakel oder so. Ich kann mich nicht erinnern. Es gab
Berghofen 10.
Ja.
Die sind zweite Liga jetzt.
Ja, das diese Vereine gab es, ja. Hast du besondere Erinnerungen an Money? Also Money war mein erster, ich kann mich sehr gut erinnern, im Stadion so Money, 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 Burgsmüller, hey, Money, Money. Das war schon echt schon stark.
Money war ein ganz genialer Fußballer.
Ja.
Und ein Schwitzer auch neben des Platzes. Der war immer für einen guten Spruch zu haben.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob die Story stimmt, aber man munkelt, in der Nationalmannschaft ist er nicht mehr eingeladen worden, weil er morgens beim Frühstück die Leute nicht, ja, den Trainer und Betreuern und wie die alle hießen, nicht persönlich Guten Morgen um die Hand geschüttelt hat, so wie das damals angeblich üblich war. Daraufhin ist er dann nachher nicht mehr eingeladen worden.
Und das war Jupp Derwall zu der Zeit?
Ja, das war Derwall noch, ja.
Jupp Derwall sagte man aber, wo nur der hätte einen sehr besonderen Charakter gehabt, sehr schwieriger Charakter sei er gewesen.
Ich habe zu Jupp Derwall ein ganz besonderes, was heißt Verhältnis, habe ich da nicht, eine ganz besondere Erinnerung. Als wir 86, ist ja der Abramczyk und Erdal Keser sind in die Türkei gegangen, nach Galatasaray.
Erdal Keser, ein sehr umstrittener Borussia eigentlich, ne? Also ja. Er passte nicht wirklich in Dortmund rein, ne?
Wie gesagt, umstritten.
Also, sehr guter Freund von Marcel Raducanu auch.
Ja, ja. Und die beiden hatten dann in Istanbul gespielt. Und das sollte ein Ablösespiel sein. In Istanbul.
Ja.
Und wir natürlich nicht faul sind da hingefahren. Nur ja. Die Türken wussten nicht, dass das ein Spiel sein sollte.
Ja.
Und dann haben wir uns...
Ach, das ist diese Geschichte, die du mir erzählt hast, ja? Ich kann mich sehr gut erinnern.
Ja, ja.
Das hast du mir im Zug erzählt, ja.
Der wollte uns eingeladen zum Mittagessen mit der Mannschaft von...
Immerhin, eine sehr herzige...
Ja, war eine nette Sache.
War eine sehr herzige Sache, ja, dies. Ja, und auf jeden Fall wurde Manni dann nicht mehr eingeladen. Und
aber wie gesagt, man munkelt das, ob das stimmt, weiß ich nicht.
Kannst du dich an irgendwas Besonderes an Manni Buxmüller erinnern? Ich habe ihn interviewt, ein Jahr bevor er gestorben ist, und deswegen hat mich das unheimlich bewegt. Und deswegen habe ich auch mit Uli Hese, einem anderen Journalisten zusammen, sind wir auf die Idee gekommen, die du auch kennen wirst, Uli Hese.
Ich habe mal eine Buchvorstellung von ihm mitgemacht.
Ja.
In der Roten Erde mit dem...
Weil du natürlich auch selber ein Buch geschrieben hast.
Ich habe auch ein Buch geschrieben. Ich habe jetzt eben auf schnell, aber ich wollte noch eins einpacken.
Und es heißt von der...
Vom Borsigplatz zum Fujiyama.
Fujiyama. Und Fujiyama ist natürlich mitgemeint, Intercontinental Cup damals, was wir gewonnen haben gegen Atletico Mineiro.
Das war...
Nee, Belo Horizonte war das, nicht Atletico Mineiro.
Belo Horizonte. Und erstens, weil ich da war bei dem Spiel, und zweitens hat ja kurz vorher Herr Watzke den Spruch gemacht, wir müssen jetzt den Spagat machen vom Borsigplatz zum Fujiyama. Ob die jetzt immer nach Asien fahren zu den Spielen, um Werbung zu machen, Kohle zu machen.
Aber kann man, Bruno, sagen, dass du von dir Aki Watzke, ich übersetze sein Buch, seine Lebensbiografie, echte Liebe übersetze ich gerade ins Englische, ein Kapitel habe ich gerade fertig, und Deswegen interessiert mich das brennend von Aki Watzke. Hast du da schon von Aki Watzke gewusst, schon in den 90er Jahren? Weil er sagt von sich, er wäre langzeitiger BVB-Fan. Also er würde schon viele, viele Jahre schon Borussia-Spiele besuchen.
Der Gegenspieler von Niebaum.
Niebaum war ja Präsident. Unser Vereinspräsident. Ja, Dr. Niebaum.
Und Watzke war im Aufsichtsrat oder irgendwie mit den Finanzen schon zu tun gehabt. Und der hat immer gesagt, wir müssen sparen, wir können das Geld nicht ausgeben. Und
hat der Aki gesagt.
Aki,
wann war das ungefähr? 90er Jahre? Das war schon zu dieser 2000er.
Ja, als der gestürzt wurde. Da hat er schon im Hintergrund die Fäden gezogen gehabt und dann hieß es ja, wer nicht auf Seiten vom Niebaum ist, wird geschasst. Und da hat er immer schon mit ihm gerieben und hat immer schon Probleme mit ihm gehabt. Und Watzke haben wir dann nachher auch zu verdanken, also meines Wissens, dass wir überhaupt noch leben. Nicht nur durch die Tiris-Geschichte da am Flughafen, sondern
in Düsseldorf.
Düsseldorf auch, weil er schon immer gesagt hat, Jungs, wir müssen Maß halten, auf Deutsch gesagt.
Ja.
Der hat das immer schon versucht zu bremsen und der war also ein Gegenpol zu Niebaum und Meier.
Niebaum und Meier, wie hieß der nochmal? Meier mit vorne, Michael Meier, kam von Bayer Leverkusen eigentlich. Ne?
Köln-Leverkusen,
genau. Und hat noch irgendwann später auch noch zu einem anderen Verein ist er noch gegangen. Wieder zurück nach 1. FC Köln. Ne? Ja. Aber manche sagen, dass in Dortmund würde der Meier noch Respekt gewonnen haben. Aber der Niebaum, der hat sich den Respekt wohl irgendwie versägt in Dortmund.
Also, weil ich mag sie beide nicht. Weil die waren erstens zu großkotzig. Die haben total die Halb verloren. Und ich verstehe nicht, wie Meier sagen kann, die haben ein geschöltes Feld hinterlassen. Da war alles andere, aber da war nichts mehr in Ordnung. Das ging gar nicht, als die beiden abdanken mussten.
2005, ne?
Ja, als sie dann endlich weg waren und man so mal durchgeblickt hat, was da passiert ist.
Ja, aber wir haben denen zu danken für die Stadionerweiterung, ne?
Ja, aber auf was für Kosten? Was für Kosten?
Millionen, ne?
Die haben uns bis an den Abgrund gebracht. Hm. Nur mit ihrem Höhenwahnsinn. Was haben die für Spielertransfers gemacht? Gut, im Endeffekt sagt man, damit haben wir alles gewonnen. Aber du musst ja auch bedenken, unter welchen Bedingungen.
Ja.
Das darf man nie vergessen.
Was sagst du zu Stefan Reuter? Weil Stefan Reuter wurde dann nachher Manager von FC Augsburg, also Trainer.
Ist er ja heute noch.
Und Stefan Reuter ist einer der 5 meisten Einsätze für Borussia Dortmund. Ja. Aber verbindet man mit Stefan Reuter für dich wirklich als Borusse? Oder ist das ein richtiger Borusse, so wie Manni Burgsmüller oder Dede oder so? Oder von Persönlichkeit?
Würde ich sagen, nein.
Das würde ich nämlich auch sagen. Und warum das eigentlich?
Er war immer so ein bisschen distanziert.
Distanziert und bayerisch eben, ne? So sehr fränkisch oder bayerisch.
Ja, also kommt ja aus Franken.
Genau.
Nee, von Nürnberg, der hat ja auch erst in Nürnberg gespielt, bevor er in Bayern gegangen ist.
Genau. Mit dem wir kein gutes Verhältnis haben. Nürnberg ist im Gehen mit den Schalke-Fans. Wir haben gute Freunde.
Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu Nürnbergern gehabt, bis die mit den Blauen zusammenkamen. Ich habe in Nürnberg häufig geschlafen bei Leuten, bei Fans von Nürnberg.
Ja. Und wo wir schon bei Fremdfreundschaften sind, ich erinnere mich perfekt auf meine Kutte, denn ich hatte in den 80er Jahren auch eine Kutte, hatte ich ein ganz großes Aufnäher und die habe ich damals selber mit der Hand genäht, weil meine Oma das Jean das nicht mehr machen wollte. Sie hat mir gezeigt, wie man selber näht. Da hatte ich von Iron Maiden einige Patches, von der englischen Rockgruppe Iron Maiden, aber auch zwei Hände zusammen waren und da stand HSV und BVB, Freundschaft für immer. Und kannst du dich erinnern, was ging denn da kaputt an unsere Freundschaft mit den HSV-Fans?
Was kaputt gegangen ist, die Sage besagt, die HSV war in Gelsenkirchen, im Parkstadion und da gab es dann auch mal wieder eine kleine Schlägerei zwischen HSV und den Blauen und da haben die gesagt, die Dortmunder hätten die nicht genug unterstützt.
Ja. Und warst du dabei oder hast du das in Erinnerung? Oder?
Ich kann dir nur eins zeigen, hier die Eintrittskarte.
Ja.
Ja, wunderschön.
Weißt du, welches Spiel das war?
Das ist
Champions League 1980.
Stadio Santiago Bernabeu, ja.
HSV gegen Nottingham Forest.
Da warst du auch da, ja?
Ja, hier schön. Bin ich.
Ja, ich habe Tony Woodcock interviewt.
Mit den HSV-Fans.
War auch ein sehr
mit
cooler Typ.
Mit dem habe ich 95 noch eine Radtour durch Schottland gemacht.
Wunderbar.
Mit den HSV-Fans.
Wunderbar. Freue ich mich auch schon drauf. Und das heißt, du hast gute Beziehungen auch zu den HSV-Fans gehabt, genau wie ich. Ich war selber auch im Volksparkstadion mehrfach, auch ein schönes altes Stadion. Und ich erinnere mich, wenn die mal hier waren in Dortmund, gab es immer eine gute Stimmung zwischen den BVB-Fans und HSV-Fans. Es war auch irgendwie, wie sagt man, man hat sich verstanden, man, beide, sage ich mal, Norddeutsche sozusagen.
Ich bin immer, wenn die mit dem Sonderzug gekommen ist und wenn er in Osnabrück angehalten hatte, das wusste ich dann, ja, bin ich immer in den HSV-Sonderzug eingestiegen,
ja,
zum Spielen in Dortmund.
Die Freundschaft zu den HSV-Fans konnte man so richtig, also auch, du warst ein bisschen älter als ich damals, ich war vielleicht gerade mal 15, konnte man also richtig dann auch mitten in der Kurve, ich war vor 2 Jahren war ich in der FC Köln-Kurve, der Südtribüne mit meinem BVB-Schal, total super begrüßt worden, freundlichst und so weiter, ne? Und das war nicht immer so. Weil ich erinnere mich gut an die 80er Jahre, hat uns jedes Mal dann FC Köln den Arsch versohlt, aber mittlerweile heißen die uns willkommen. Aber wie war das mit HSV? Also bist du auch richtig positiv empfangen worden, wenn du nach Hamburg gefahren bist und so?
Ich war immer bei mit dem Fanclub Rothosen zusammen.
Ja.
Und die haben ja auch immer, damals hat Borussia ja nie Europacup gespielt.
Ja.
Da bin ich immer zum HSV gefahren, wenn die Europacup.
Damals heißt 80er Jahre.
80er Jahre.
Ja, genau.
Und ich war auch ein paar Auswärtsspiele mit denen und die haben mir dann immer Karten besorgt. Ich habe mindestens 25 Europacup-Spiele im Volkspark gesehen.
Hast du dann mit den HSV-Fans auch das gesehen, zum Beispiel, wo die Europapokalsieger geworden sind?
Ich war 77 mit dem HSV in Amsterdam 77, gegen
Champions League.
Nein, das war nicht Champions League, das war,
Cup-Winners
gegen Anderlecht.
Cup, ja.
80 war ich mit dem HSV im Bernabeu gegen Nottingham, das war Champions League.
Das habe ich gerade gesehen, das Foto.
Und ich habe noch so.
Und 82 haben Sie in Athen, haben Sie den Vorgänger des Champions League
geholt. War Landesmeister noch.
Ja.
1-0 Felix Magath gegen Juve.
Genau.
Naja, und dann, ich habe da so viele Spiele gesehen.
Ja. Und ich habe als ich das Spiel für Burgsmüller organisiert, habe ich auch mit Dietmar Jakobs telefoniert. Und der war auch total klasse, ganz exquisiter Typ. Also
war ja auch noch zum Kohlenpott.
Sehr feiner Mensch, sehr, sehr, sehr feiner Mensch.
Also, von Rot-Weiß-Oberhausen.
Das Schöne war an dieses Manni-Burgsmüller-Spiel, dass ich wirklich, ich habe immer eine riesen Begeisterung für die 80er, 90er Jahre gehabt und in diesem Zusammenhang habe ich dann auch mit vielen Leuten telefoniert, wie Hansi Müller, Dietmar Jakobs, Frank Mill, Michael Lusch sowieso, Günter Kutowski, die ganzen Leute von damals, das war schon richtig cool. Ne? Und an dem Tag sind auch richtig gute Leute zusammengekommen. Ne? Und ich werde die dann jetzt dieses Wochenende im Kloster Fortencup, werde ich die auch wieder treffen.
Now time for a short announcement. If you love Borussia Dortmund, why not join us for a live game and have a couple of Dortmund Union beers at the Stammtisch meetup of the official Borussia Dortmund fan club in London. We meet on match days at the Fitzroy Wine Cellar on Cleveland Street. For more details, head to our Facebook page or give us a call on 07459-394-121. And now, back to the show.
Wann wurde überhaupt Champions League eingeführt von Pokal?
Die Gruppenspiele, das war wann? 92, 93 so.
Ja, und bis davor war es noch einstellig. Ne? Und der Pokal, der mir immer unheimlich gut gefallen hat, war Pokal der Pokalsieger.
Ja, der war klasse.
Das war richtig ein cooles Pokal. Ne? Also das kann ich mich erinnern, hat BVB auch, natürlich war BVB der erste deutsche Sieger. Ne? Aber dann kommen wir zum Spiel in Auxerre. Und wenn ich mich da nicht falsch erinnere, ist natürlich unser Kutte, den du auch sehr schätzt, ist natürlich, hat auch mitgespielt, ne?
Ja, sicher. In Auxerre. War das erste Mal in Auxerre. Nee, da hat er gar nicht mitgespielt.
Da war er
97 war.
Da hast du tatsächlich recht, weil Kutte war nämlich, der war 96, war der nicht mehr Meister geworden. Mhm. Der war nämlich zu der Zeit, glaube ich, schon zu TuS Schloss Neuhaus gegangen.
Du meinst bestimmt das Spiel mit seinem Turban in San Sebastian.
Ja, genau. Nee, Real Saragossa hat er mit seinem Turban, der Held von Saragossa.
Ja,
genau.
Ja.
Und
da haben die Bremer sogar noch nach dem Spiel in der Kneipe für alle Dortmunder Freibier spendiert. Nach dem Spiel in Saragossa.
Wir kommen dann nach Auxerre. Ich erinnere mich, dass dieses Auxerre-Spiel unheimlich hart war. Und was hast du für Erinnerungen an Auxerre?
Meinst du das Rückspiel in Auxerre, das 1-0?
Ja. Welche Helden waren denn da von BVB?
Klos, Sammer, Heinrich, Kohler, Kreh, Ricken, 79. Minute, Feiersinger, Möller, Sousa, 86. Minute, Heiko Herrlich.
Cooler Typ, Paulo Sousa, der mittlerweile, glaube ich, polnischer Nationaltrainer ist. Ne?
Ja, dann Paul Lambert, Kalle Riedle, Chapuisat und Susi Zorc.
Paul Lambert mittlerweile arbeitslos. Sein letzter Club war Ipswich Town, die stehen aber richtig schlecht da, sind vor kurzem verkauft worden. Den haben wir vor 2 Jahren, habe ich den mit unserem Fanclub, haben wir den nach dem Portsmouth FC am Fratton Park, haben wir den Paul Lambert getroffen nach dem Spiel. Und da hat er mir mein 97er Trikot signiert. Und die hatten damals verloren gehabt gegen Portsmouth FC. Und als ich ihn aber das Trikot aus meiner Tasche gezogen habe, es geregnet, hat es in Strömen, wir standen da in der Kälte stundenlang. Und dann kam Paul und als er das Trikot gesehen hat, hat er seine ganze Visage verändert gehabt. Also hat sich richtig gefreut. Ne? Und
aber danach, er war eigentlich auch ziemlich...
Habe ich einen Brief von ihm bekommen.
Nein, war eigentlich.
Und er wurde Ehrenmitglied vom London Fanclub, vom BVB. Ja, ich glaube das gerne, dass er unnahbar.
Das war Murdo McLeod, genau der Gegenteil.
Murdo, ja. Murdo habe ich auch eine Geschichte. Aber diese Geschichte werde ich dir privat erzählen. Weil die nicht so gut ist. Aber Paul Lambert war eher unnahbar, aber doch sehr beliebt, ne? Der Paul Lambert, ja, ne? Als Spieler.
Als Spieler war der absolut klasse. Das ist ungefähr so, vergleiche ich jetzt mal mit Bellingham.
Ja.
Der war ein Kämpfer vom Herrn.
Ja, ja. Und es gab noch einen Briten. Kannst du dich an Scotty Booth erinnern?
Ich wollte gerade sagen, Scott Booth.
Der kam von Aberdeen.
Aberdeen, genau.
Ja, er ist mittlerweile der erfolgreichste Trainer der Damenmannschaft Glasgow FC auf der Insel. Und der ging dann von uns, glaube ich, zu FC Utrecht oder so. Ne? Was war eigentlich mit Scotty Booth? Also
Der ist nie groß rausgekommen.
Ist gar nicht groß rausgekommen.
Der hat viele gemacht. Ne?
Ja, ja. Also kommen wir dann zur nächsten Runde Auxerre dann. Die nächste Runde war dann gegen wen haben wir da gespielt?
Manchester
United. Und da habe ich zufällig den Jörg Heinrich interviewt. Und der Jörg Heinrich sagte zu mir, er hätte große Ehrfurcht vor den englischen Fans, großen Respekt, weil er erinnerte sich noch perfekt, dass obwohl Manchester United zu diesem Spiel damals gegen Dortmund verloren hat, wie ging das Spiel nochmal aus?
Beide Spiele 1-0.
1-0, sagte er.
Rückspiel Ricken.
Lars Ricken, der jetzt mittlerweile von der Akademie, also die Akademie von BVB leitet, sagte der Jörg Heinrich, die Manchester-Fans, und du warst bestimmt beim Spiel, haben die Dortmunder noch beklatscht, als sie aus dem Stadion gegangen sind. Und dieses Ehrenverhalten hat er immer in seinem Sinne. Also, und der Jörg Heinrich, der kam uns auch besuchen, vor dem letzten, das letzte Mal, wo Tottenham gespielt hat, da waren 300 bis 400 BVB-Fans in unsere Stammkneipe in London. Und da haben wir richtig gefeiert. Und da ist Jörg Heinrich dazugekommen, hat mit uns gefeiert. Mit Mitgliedern der Fanabteilung, nämlich Björn Hegemann und Luisa Jung. Und wir hatten eine richtig schöne Zeit. Und da ist noch Suresh Letchmanen gekommen, der Geschäftsführer von BVB in Singapur. Und wir hatten eine richtig schöne Feier, haben wir bis 2, 3 Uhr morgens durchgefeiert. Und warum ist der Jörg gekommen, Heinrich? Weil ich den Dr. Rauber gefragt habe, ob jemand kommen kann, und dann sind tatsächlich diese ganze Gruppe zu uns gekommen. Also dafür bin ich immer sehr dankbar. Ja.
Ich hatte gestern Morgen noch einen Podcast gehabt mit Björn Hegemann, der ist kurzfristig verschoben worden.
Hättest du gehabt, ja? Gute Sache, ja. Und an Björn Hegemann erinnerst du dich, als er Capo war oder irgendwas von der, so der Unity oder was? Nein, aber er war Mitglied der Unity oder sowas, glaube ich. Ne?
Nicht, dass ich wüsste.
Nein. Gut, lassen wir das. Ich erinnere mich an. Auf jeden Fall. Das ist, ja, ist auf jeden Fall schon lange bei der Fanbetreuung. Ne?
Und, das ist der Chef der Fanbetreuung.
Ja, genau. Und wenn wir schon von der Fanbetreuung sprechen, ein interessanter Typ war auch der Thorsten Schilz, ne? Der auch der Chef von der Fanabteilung. Und dank Thorsten Schilz bin ich tatsächlich für BVB zu der Siegerehrung gegangen von der Best of FIFA Awards für beste Fans der Welt. Diese Best of FIFA Awards sind ja die von FIFA, die besten Fußball Awards mit allen, mit Ronaldo, mit Messi, also BVB sollte geehrt werden zum beste Fans nach Monaco. Ich glaube, keine Ahnung, wann das war, 2017 oder so, keine 18 oder keine Ahnung. Ne? Und Thorsten Schild konnte nicht hingehen und dafür bin ich natürlich für ihn eingesprungen. Aber was ist dann mit Thorsten Schild passiert? Weil der soll angeblich beteiligt gewesen sein, dass von der Fanabteilung sehr viel Geld, wir werden jetzt die Summe nicht nennen, aber sehr viel Geld soll verschwunden sein aus der Fanabteilung.
Keine Ahnung.
Ja.
Ich weiß, mein Buch hat Thorsten Schild, dem habe ich 100 Bücher verkauft für die Fanabteilung, dass sie in den Fanläden verkaufen.
Ja.
Und mehr habe ich mit Thorsten Schild nicht zu tun gehabt.
Ja. Und weiß man, was mit ihm ist mittlerweile, wo der ist?
Keine Ahnung. Sprich mal auf Thorsten Schild an. Null.
Ja, man hat manchmal das Gefühl, dass bei BVB ist das so irgendwie, ist zwar teilweise mir gegenüber auch gewesen, dass ich einige Missverständnisse hatte im Zusammenhang mit dem Manni Buxmüller-Spiel, dass man mich auch, sage ich mal, ein bisschen, ich meine, ich bin kein Thorsten Schild, möchte ich auch nicht sein, aber gut, lassen wir das Gespräch. So, kommen wir zum Manchester-Spiel. Du warst selber in Manchester, in Manchester warst du?
Ja, ich hatte damals einen Job, musste morgens um 2 Uhr anfangen zu arbeiten.
Und ja, was hast du gemacht damals, Bruno?
Bäcker. Ich hatte dann morgens um 10 Uhr Feierabend, bin dann nach Dortmund gefahren.
War das schwer für dich, um 2 Uhr aufzustehen?
Na, 2 Uhr aufstehen war zu spät, da musste ich anfangen. Du musstest um 1 Uhr aufstehen, aber ist auch egal. Da wir immer samstags arbeiten mussten, konnte man dann alle 14 Tage einen freien Tag nehmen in der Woche. Da habe ich dann den Donnerstag genommen. Dann bin ich nach Dortmund gefahren und um 17 Uhr ging dann mein Flieger von Düsseldorf aus. Und das war so lustig. Ich bin dann aber mit dem Fanbus zurückgefahren nach dem Spiel direkt. Und dann habe ich dann einen United-Fan getroffen. Wir hatten uns so ein bisschen unterhalten. Und dann kam Berti Vogts an, der alte Bundesberti.
Der war auch in Old Trafford,
Berti Vogts. Der war im Old Trafford. Und der kam dann zu uns. Ach, das ist doch schön, dass sich zwei Fans von zwei verschiedenen Vereinen unterhalten und nett finden. Und ich hasse ja die Nationalmannschaft, die Deutsche. Allgemein Nationalmannschaft ist nicht so mein Ding. Und da haben wir uns auch so mit ihm unterhalten. Und dann habe ich gesagt, Berti, eins muss ich dir nur sagen. Sie sagt, das ist jetzt nichts Persönliches dir gegenüber, aber die Nationalmannschaft ist überflüssig wie ein Kropf. Hat er sich umgedreht, ist gegangen, hat nichts mehr gesagt. Ich sage, die braucht kein Mensch, die Nationalmannschaft. Ich habe seit 1980 kein einziges Länderspiel mehr gesehen. Nicht im Stadion und nicht im Fernsehen.
Aber vor 80 warst du schon.
Ich habe ungefähr 100 Spiele live im Stadion gesehen. Bei der WM in Deutschland habe ich 12 Spiele gesehen, live im Stadion.
Ja. Alle deutschen. Wie kam denn der Bruch zwischen dir und die Nationalmannschaft?
Ja, die haben die Dortmunder ignoriert, die Trainer und so, die sind überall hingefahren, die waren nun nicht in Dortmunder Stadion.
Genau, sie haben uns immer ignoriert gehabt.
Und da habe ich gesagt, wenn ihr auf uns pfeift, pfeife ich auf euch. Und das war so, das habe ich jetzt strikt durchgezogen. Ich
gucke da nicht mehr. Welche Welche Spieler deiner Meinung nach hätten in die Nationalmannschaft gehört, die nicht reingekommen sind vom BVB?
Damals habe ich gesagt, immer Lothar Huber hätte spielen müssen.
Lothar Huber spielte U21, wenn ja, ich mich irre. Ja. Mehr aber auch nicht. Ne? Ja. Ja. Der Lolo, den habe ich auch interviewt. Und stell dir vor, das Interview mit Lolo Huber habe ich leider, die Aufnahme ist nicht gelungen. Sehr schade, weil ich den Lolo auch sehr, sehr schätze. Ja. Den habe ich vor 2 Jahren auf der Jahreshauptversammlung getroffen. Da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut.
Ja, ne? Ja, wir nannten ihn ja nachher nur noch Skinner. Der kam ja einmal mit... Ja. Millimeter Haar steht an.
Aber cooler Schnäuzer hat er gehabt.
Ja, ja,
der war noch rot, roter Schnäuzer.
Der ist ja damals in
Franke, ne?
Der Lauterer.
Der Lauterer, der ist aus der Pfalz.
Mit Ackermann zusammengekommen. Klaus Ackermann.
Klaus Ackermann,
genau. Klaus Ackermann kommt ja ursprünglich aus Hamm.
Das war ja diese Generation mit Burkhard Segler und so die ganzen Jungs.
Ja. Ja.
Und ja, und dann sagtest du, also von, hast du von, ja, Manchester gesprochen und der Bruch, zu, also die Spieler, die von BVB, die hätten eigentlich für die Nationalmannschaft, die nicht gekommen sind, meintest du Lolo und wer noch?
Herr Buxmüller hat eigentlich zu wenig gespielt.
Viel zu wenig, Manni viel, viel zu wenig. Ja. Ne? Aber Manni war auch, das war schwer für ihn, weil er war auch gerade zu dieser Zeit, glaube ich, als... welcher Stürmer war noch zu dieser Zeit in den 80er Jahren von Hansi Müller natürlich?
Klaus Fischer.
Klaus Fischer, Riesenlegende, also auf der blauen Seite, ja.
Ja. So, ich habe mich da auch nie für interessiert. Also,
Kalle Rummenigge. Karl-Heinz Rummenigge bei 80er Jahre. Ja, ja, genau.
Rotbäckchen aus Lippstadt.
Ja, genau. Okay, kommen wir dann zur nächsten Runde. Das nächste Spiel dann war dann schon bereits, das war schon München. Und diese wunderschöne Karte, die du mir gerade zeigst, das ist schon was ganz Besonderes. Und zu dieser Mannschaft, da habe ich eine witzige Anekdote für dich. Und zwar habe ich Stina Pedersen interviewt. Stina Pedersen. An den wirst du dich kaum noch erinnern.
Stina Pedersen.
Ja.
Ja, ja. Der alte Norweger.
Ja, aber den, ich habe für 97 habe ich tatsächlich Stina Pedersen, Martin Krey und Jörg Heinrich interviewt. Diese drei Spieler habe ich interviewt und zum Zusammenhang mit dem 20-jährigen Jubiläum. Und Stina Pedersen, das war der erste aus dieser Truppe, mit dem ich damals ein Interview führen durfte. Und der lebt mittlerweile in Norwegen und ist bei, wenn ich mich nicht erinnere, Start, bei einem Zweit- oder Drittligisten ist er Trainer mittlerweile.
Start auch so?
Ja, genau. Und
ja, wir haben ja einmal im Europacup gespielt in London, in Oslo.
Ja, warst du auch?
Nein.
Erzähl
ich bin 53 geboren, das Spiel war 56, aber nicht in Norwegen.
Was war für dich das Besondere an diesem Tag in München gekostet?
Das waren aber UEFA-Preise schon. Ne?
Aber dann 1997, das sind gerade mal, was weiß ich,
das war aber nicht
etwas über 10 Jahre her.
Das ist nicht
die 10 Jahre später haben die schon 87 Euro gekostet.
Das war aber nicht die billigste Karte. Muss
ich 80 D-Mark, ne?
Ja, ja, das war aber nicht die billigste. Die billigsten waren bei 40 oder 60. Weiß ich nicht.
Und Bruno, wie schwer war es damals, an eine Champions-League-Finale-Karte ranzukommen? Weil ich erinnere mich, da wurde unser Fanclub London gegründet, das war 2013, der Finale. Da waren wohl 500.000 Anträge für nur 20.000 Karten für Wembley.
Ja, ich habe immer eine Karte gekriegt.
Ja, gut, du hast immer eine Karte gekriegt. Und wie hast du immer eine Karte gekriegt? Dauerkarteninhaber.
Ich bin seit 76 Dauerkarteninhaber.
Ja, wunderbar, 76. Das war Pokalaufstieg, ja. Und da kann man natürlich auch gerne drüber sprechen. Aber kommen wir noch mal kurz zu München, damit das eine Reihenfolge hat. Also du hast zufällig eine zweite, also du hast
ja,
160,
ich konnte,
waren das D-Mark damals oder Euro schon?
D-Mark. Also ich habe die Karte nicht selbst gehabt, ich konnte eine vermitteln.
Ja, Euro wurde 2000 eingeführt, ne? Und 99, ja.
2001.
Ja, aber ich habe 99 schon dann gearbeitet für die englische Regierung, ja, gut, als Civil Servant.
Ja.
Aber 2001 kam es offiziell.
Ja, ja. Ja. Und ich konnte durch den Fanclub irgendwie noch eine Karte besorgen und so. Mhm. Und
Welcher Fanclub?
Jungferntal.
Jungferntal. Und schön. Bist du immer noch Mitglied?
Nein.
Nein.
Ich bin kein Mitglied mehr, aber ich habe immer noch gute Kontakte.
Gute Kontakte, ja.
Und schön. Ich hatte dann einen Arbeitskollegen, der sagt, komm, wir müssen morgens noch arbeiten, Tag frei. Wie das wohl war, wieder war, Mittwochsarbeit. Komm, wir setzen uns da
auf. Das Spiel war an einem Mittwoch?
Mittwoch, ja, ja. Und ich sag, in Dortmund hatte ich einen schottischen Freund, oder einen englischen Freund von Celtic.
Der war Engländer, aber war Celtic-Fan.
Ja. Mhm. Und ich sag, Gary, ich weiß nicht, ob ich die Karte kriege.
Aber war nicht Gary Gordon, ne?
Nein, nein.
Kennst du Gary Gordon noch? Daniel Gordon war sein Sohn.
Ja, der spielt ja noch in Karlsruhe.
Genau, spielt noch in Karlsruhe. Ja, mhm. Den kenne ich, der Gary Gordon.
Und ich sage, Gary, vielleicht kriegst du noch eine Karte.
In der Jugend.
Und dann sagte man mir die Karte zu, ich rufe den an, er wollte gerade rausgehen und sich woanders eine Karte besorgen. Eventuell war alles in der Schwebe. Ich sage, komm, wir kommen gleich vorbei, weil dir, ich habe Ticket für dich. Wir fahren dann los. Das war der Abend vorm Spiel. Dann sind wir bis 50 Kilometer von München gefahren, haben dann ein Hotel genommen für eine Nacht, übernachtet und am anderen Morgen, werde ich nie vergessen, der Wirt, er wollte dann hin, wo wolltest du denn hin? Ja, heute Abend zum Fußball.
Dann sagt er, Olympiastadion, ne?
Ja, ja, Olympiastadion, Fußball, Champions-League-Finale. Wer spielt denn? Guckt der mich an, sagt er, ist der bekloppt? Wir haben nur bezahlt, wir brauchen nur hier nicht spülen. Ja, wer spült denn?
Das ist eindeutig.
Ja, ja, Gary, lass es.
Also 97 warst du dann halt da mit dem Gary, mit deinem Kumpel Gary. Ja. Und ihr seid da hingefahren und die Erwartungen waren nicht allzu hoch. Nee. Und daher muss wahrscheinlich müssen die Feierlichkeiten umso größer gewesen sein, oder?
Da konnte ich leider nicht dran teilnehmen. Wir mussten mit dem Auto zurück und mussten dann abends wieder, oder nachmittags wieder arbeiten. Wir sind nachts so nach Hause gefahren.
Nachts nach Hause gefahren. Und hast du irgendeine Erinnerung im Stadion so von irgendwie wie, also das Tor von Lars Ricken, da müsste ja völlig ausgeflippt sein,
ja,
oder?
Ja, das war alles nur am Jubeln hoch, die Tassen und was nicht alles.
Ja.
Das war unglaublich.
Ja.
Und dann leider mussten wir dann, wir haben eigentlich scheißegal, aber nee, komm, wenn zwei Mann fehlen in der Schicht. Bei 8 Mann dann ist das zu viel.
Du wolltest deinen Job natürlich nicht verlieren und bist dann mit dem Auto über Nacht dann zurückgefahren.
Ja, der Kollege ist dann nachts so nach Hause gefahren.
Ja.
Und,
hast du nicht mehr geschlafen? Ne? Hast gar nicht mehr geschlafen gehabt? Dann bist du direkt zur Arbeit.
Im Auto so ein bisschen gedöst. Ein paar Flaschen Bier noch gehabt.
Ja,
konnten,
ja.
Und dann Gary abgesetzt in Dortmund.
Ja.
Und dann ab nach Osnabrück, dann nochmal 3-4 Stunden gepennt und wieder zum Malore.
Und wie war denn deine Schicht dann am nächsten Morgen, also als Champions-League-Sieger?
Ja, Kollege und ich sind beide mit dem Trikot zu arbeiten.
Ja.
Oh, haben im Trikot gearbeitet.
Bist du gut empfangen worden?
Ja, in der Bäckerei, alles im ganzen Weiß und wie mit dem Schwarz gelben Trikot.
Schön. Und ja. Bist du danach ans Borsigsplatz gegangen, der Feierlichkeit, oder wann kam das dann?
Die waren ja nachmittags dann schon in Dortmund, wir waren ja schon wieder aus der Brücke.
Ja.
Da war nicht im Borsigplatz. Ich bin eigentlich nie zum Borsigplatz gefahren bei Feierlichkeit.
Ja.
Ich war einmal, habe ich da mitgemacht, das war 89 nach dem Pokalsieg. Da haben wir dann am Alten Markt haben wir da gestanden.
Ja, 89 ist natürlich der absolute Hammer, ne?
Aber ansonsten nie wieder Borsigplatz oder so, diese ganzen Umzüge habe ich nie mitgemacht. Da habe ich keine Brücke drauf gehabt.
Ja, aber 89 war auch viel bescheidener, ne? Es war sehr, sehr viel bescheidener. Ne?
Das war so ein Drama. Die haben schon 5 Stunden Verspätung gehabt, bis sie überhaupt am Alten Markt angekommen sind. Wir haben da gesessen. Ja. Wir sind nachts zurückgekommen, die sollten mittags kommen, da haben wir am Alten Markt gesessen in der Kneipe. Ja. Mal kurz zum Einpennen, dann die kommen, dann waren die endlich gelandet.
Ja, ja, in Holzwickede.
Holzwickede, und die brauchten dann 3-4 Stunden erstmal bis zum Borsigplatz. Mhm. Die waren alles dicht, war dann 1-2 Runden
am Borsigplatz.
Und dann zum Alten Markt, beziehungsweise zum Rathaus.
Wunderschöne Bilder, ja, wunderschöne Bilder. Hat der Luschi noch das 4-1 gemacht. Und dann hat er so rübergerufen zum Trainer, das war der Trainer bei Horst Köppel, hat er gesagt, das Ding ist gelaufen, ne? Sagt er so, ja. Der Luschi, den treffe ich auch immer, wenn ich in Dortmund bin oder wenn ich ihn besuche in seine Fußball-Soccer-City, ne? Mhm. Der mit dieser Fußballhalle.
Ich weiß nicht, ob der mich noch kennt, und kannst ihn ja mal grüßen von mir.
Da habe ich auch eine lustige Geschichte von Luschi, weil ich war in den späten 80er Jahren, habe ich eine Lehre gemacht an der Fachhochschule als Fotograf. Und da durfte ich am Spielfeldrand fotografieren beim BVB. Und dann wurde ich in der Westfalenhalle beim Hallenturnier, dieses wunderschöne alte Fußball-Hallenturnier, was wir damals hatten.
Ich habe schon fast alle gesehen.
Saß ich dann und ich habe Fotos gemacht und ich habe tatsächlich auf der Spielerbank gesessen. Da kam der Luschi und sagte, das ist nur für Spieler hier. Er hat mich dann weggestoßen. Und als ich dann ein Freundschaftsspiel organisiert habe von der Traditionsmannschaft gegen uns, die britischen Fans, 2018 in Sheffield, das ging 7-1 aus. Ich habe nicht das Tor gemacht, aber ich habe das Spiel organisiert. Mit Sebastian Schneider von der Fanbetreuung, weiß nicht, ob du den kennst. Und da haben wir auf jeden Fall viel Spaß gehabt mit Eisern Karl, mit Günter Breitzke, mit Günter Kutowski und die ganzen Jungs sind wir alle weggegangen. Abends noch mit Martin Driller und so und Giovanni Federico und die ganzen Leute waren da alle dabei. Ne? Also schon echt ein spaßiges Erlebnis. Aber der Luschi, den habe ich das dann nochmal erzählt, die Geschichte, und das fand er dann richtig lustig. Ne?
Ja, mit Luschi, der kam ja bei mir aus der Nachbarschaft, mehr oder weniger. Der kam aus Hamm, ich habe in Rügen gewohnt, das ist ja nur 10-12 Kilometer. Und den habe ich dann auch auf dem Trainingslager getroffen.
Hat auch wahnsinnig viele Spiele für Dortmund gemacht. Ja. Der hat irgendwie so fast 300 Spiele für Dortmund gemacht.
Der war ja jahrelang da. Der kam auch aus der Jugend in Dortmund.
Aber immer mit Schnäuzer, ne?
Ja, also bis
vor kurzem hat er noch einen Schnäuzer gehabt, ja.
Tusslerhauser Holz, dann Germania Hamm und dann von da aus nach Dortmund.
Ja, sehr guter Freund von Günter Kutowski.
Die beiden, die waren immer zusammen. Ja. Die passen doch gut in der Größe zusammen.
Ja, das stimmt. Aber Kutte war einzigartig, ne?
Kutte war Weltklasse.
Ja, ja. Schön. Ich würde sagen, wir gucken uns noch diesen Heft, diesen Ort an. Also kann man schon sagen, die Reise der Champions League 97 war sehr erstaunlich. Und was hat das für dich ausgewirkt, so dieses, dass wir das geschafft haben, Champions League-Sieger zu werden, endlich? Ne? Also weil wir standen immer den Münchner immer ein bisschen im Schatten. Ne?
Ja, was hat das ausgemacht?
Diese Spiele warst du nicht da, aber du hast sie einfach eingetragen.
Ne? Ich habe alle Europacup-Spiele von Borussia Dortmund darin, bis auf kennst du noch den Inter-Toto-Cup?
Ja, kenne ich, aber ich sage nicht allzu viel dazu. Haben wir das mal gewonnen? Ich glaube nicht. Ne?
Das waren vier Gruppen, die haben im Sommer gespielt, um eine Überbrückung, dass sie Spiele für den Totterschein haben.
Genau. Und das ist interessant, hier 50er Jahre hat ein Burgsmüller bei Dortmund gespielt, der war aber nicht verwandt mit Manni. Ne?
Weder verwandt noch verschwägert, Wilhelm Burgsmüller. Mhm. Ist, glaube ich, noch der Einzige, der aus dieser Elf lebt.
Ja, ich habe vor kurzem meinen Podcast gemacht. Da hat man mich gefragt, wie das mit BVB eigentlich der große Erfolg kam, 50er Jahre. Das ist auch, das ist natürlich eine Geschichte von Theo Redder und Hans Tilkowski. Und hier ist eine Karte tatsächlich drin.
Ja, aber da war
63.
Das war das, bis dahin das Jahrhundertspiel von Dortmund. 5-0 gegen Benfica.
5-0, ja.
Mit Eusebio noch und so weiter.
Ja, Benfica war ich im Lissabon in Urlaub und da habe ich auch das Stadion besucht. Das ist auch wunderschön. Direkt am Bahnhof steht ganz groß Benfica.
Das Auto, das ist jetzt umgebaut worden.
Gucken wir mal einer deiner ersten Spiele dann.
Mein erstes Europacup-Spiel war gegen Atletico Madrid.
Ja, da wollte ich dir noch erzählen und zwar wurde ich beauftragt, demnächst im DFB-Museum, du bist kein Fan der deutschen Nationalmannschaft.
Das aber hat auch mit der Nationalmannschaft nichts zu tun. Das ist nicht das DFB-Museum, das ist das Museum des deutsches Fußballmuseum. Das hat mit dem DFB offiziell nichts zu tun.
Da wurde ich beauftragt, den WM-Ball von 74 wiederzufinden für Deutschland. Und dieser Ball, ich habe, da ich ja...
Wer hat dich da beauftragt?
Ja. Ich bin in England, mache ich meinen Doktor zum Thema deutschen Fußball. Und in diesem Zusammenhang bin ich auch beschäftigt mit diesem Buch von Aki Watzke. Und ich wurde beauftragt von der deutschen Botschaft in London, wurde ich beauftragt, letztes Jahr den Ball vom WM-Finale 74 zu finden, vom Finale.
74 gegen Holland.
Genau.
Da war ich bei dem Spiel.
Ja, gucke mal. Und dieser Ball habe ich dann tatsächlich nach vielen Recherchen dann auch gefunden. Und zwar war das in der Sammlung von Jack Taylor, der Schiedsrichter, der englische Schiedsrichter des Spieles. Seine Neffen hatten das im Spielkasten, mit dem ganzen Spielzeug hatten sie es drin.
Das würde ich dir mal
Und das
gekauft haben.
wurde dann gekauft vom DFB-Museum für eine Summe, die ich leider nicht nennen darf. Aber ich freue mich schon bald, diesen Ball zu sehen. Und dann weiß ich halt, dass ich der Mittelmann war, um diesen Ball halt für Deutschland wieder
Der
zu
Taylor
bekommen.
kam aus Wolverhampton.
Aus Wolverhampton, genau.
Den habe ich mal getroffen in Wolverhampton. Da habe ich ihm noch gesagt, dass beide Elfmeter während des Finals Schwalben waren. Beziehungsweise das 1-0 der Holländer war ein klares Foul, aber außerhalb des 16ers, so ein Stück vor der Linie. Und das Elfmeter für Deutschland war eine klare Schwalbe. Wollte nichts mehr wissen.
Ja, und interessanterweise habe ich einmal mit Heidrun Beckenbauer telefoniert. Und zwar im Zusammenhang mit dem Spiel für Manni Burgsmüller. Da habe ich sehr viele Telefonnummern bekommen von vielen Spielern, die gesagt haben: Ruf mal den an, ruf mal den an, ruf mal den an. Ne? Und Heidrun sagte mir, dass der Beckenbauer in diesem Finale 74 sagte zu Jack Taylor: You are a real gentleman, sagt er, real English gentleman, sagt er zu mir, ne, als sie das Spiel gewonnen haben. Ne. Sie sind ein echter englischer Gentleman. Aber die Holländer waren richtig, richtig sauer. Und die waren so sauer, was ich dann bei den Erforschungen rausgefunden habe, ist, dass die den Ball mitgenommen haben, 74 Finale. Und alle Holländer haben auf diesen Ball unterschrieben. Und als ich diesen Ball gesucht habe, musste ich nicht nur einen Adidas schwarz-weißen Ball finden von einer bestimmten Marke. Ich erinnere mich nicht, ich habe ein Foto hier, kann ich dir auch zeigen. Aber es sollte die gesamte, das Ding, man würde wissen, dass es ehrlich, dass es echt war, wenn diese Unterschriften drauf waren. Und als ich dann endlich über drei Ecken, dann über mehrere Wochen diesen Ball gefunden habe, dann habe ich gewusst, das ist der Ball, weil da waren mit Kugelschreiber waren die Unterschriften. Und dieser Ball war damals in den Händen von einem Ruud Krol war das gekommen.
Wolf, Ajax-Spieler.
Genau. Der hatte das unterschlagen. Und zwar als hier diesen hier für die Deutschen. Ne? Hatte den Ball einfach mitgenommen. Weil normal hätten die Deutschen diesen Ball haben sollen. Aber er hat es mitgenommen. Und dann 20 Jahre später haben die Holländer die Familie Taylor wieder diesen Ball gegeben. Und diesen Ball landete dann irgendwann im Spielkasten von dem Enkel von Jack Taylor.
Wahnsinn.
Und dieser Ball, als ich dann die Familie gefragt habe, haben sie gesagt, ja, wir haben einen Ball. Und dieser Ball wurde dann gekauft und der wird demnächst ausgestellt. Das ist schon eine schöne Geschichte. Ne?
Fünfstelliger Betrag bestimmt, ne? Oder noch mehr.
Ich kann die Summe leider nicht nennen, aber sagen wir mal so, die Summe, die ich bekommen habe, die war bestimmt nicht vierstellig und auch nicht dreistellig. Doch, dreistellig war es schon, aber es war nicht vierstellig. Ja. Ich hätte wahrscheinlich viel mehr bekommen sollen. Aber da, ich sag mal, für mich ehrlich gesagt war das irgendwo eine Ehre, auch das für Deutschland.
Du bist unser Leben.